Bobak und ich bin hier beim EduCamp in Frankfurt. Das EduCamp ist ein Barcamp für Bildungsinteressierte, für Pädagogen, Pädagoginnen, Lehrer, Lehrerinnen, alle Leute, die sich in irgendeiner Form für Bildung interessieren, findet zweimal im Jahr statt, immer an einem anderen Standort. Und diesmal war es Frankfurt in Sachsenhausen in der Freiherr vom Steinschule. Und dort bietet man verschiedene Sessions an, Themenvorstellungen. Und wir haben aber was anderes gemacht. Wir waren mit unserem Podcast-Equipment hier, haben Stellung bezogen in der Bibliothek, haben dort auch ein kleines Extra-Räumchen bekommen und haben ein offenes Podcast-Studio angeboten. Das heißt, wer immer Interesse hatte, sich mal über Podcasts zu informieren, kam bei uns vorbei und konnte sich das mal anschauen. Wir hatten unser Setup aufgebaut mit Mischpult und Computern und Aufnahmegerät und Headsets. Aber genauso hatten wir die Möglichkeit, dass man einfach am iPad guckt, was für Apps gibt, mit dem man Audio-Recording machen kann. Und zum einen konnte man sich das erklären lassen und man konnte auch immer selber das Ganze austesten. Bei den Lehrern, die gestern vorbeigekommen sind und Lehrerinnen, war das ganz stark so, dass da so ein Interesse war, wie kann ich denn mit meinen Schülerinnen vielleicht Podcasten machen, mit meinen Schülern. Und die hatten Interesse an diesen Recording-Apps, also etwas, was man dann auch am Smartphone machen kann. Und gleichzeitig war aber auch die Neugier ganz wach für andere Formate. Dann haben wir auch im Grunde gezeigt, wie man also nach dem Smartphone auch mit dem Aufnahmegerät, also wir haben hier das Zoom H4N, also das ist so ein Stereo-Mikrofon und gleichzeitig ein Gerät, mit dem man Aufnahmen machen kann. Das kann man wie so ein Reporter-Mikrofon nehmen und direkt die Leute damit wie mit Mikrofon interviewen oder Soundaufnahmen sammeln. Und die Daten gehen dann über SD-Karte auf den Computer, wo man die Daten, sofern man das braucht, weiter bearbeiten kann. Und wir haben aber auch gezeigt, wie wir das zum Beispiel mit unserem Kulturkapital-Podcast machen. Also, dass wir sozusagen so ein bisschen aufwendigeres Setup aufbauen mit zwei Headsets, also Kopfhörer mit Mikrofon, dass die an Verstärker angeschlossen sind, sodass man den Ton im Mikrofon auch noch individuell anpassen kann. Das Ganze landet dann wieder am Aufnahmegerät. Wir haben da nochmal Mischpult auch zwischengeschaltet. Und das wird dann bei uns, kommen die Daten natürlich auch auf den Rechner. Wir arbeiten dann da mit Auphonic. Das hat die Möglichkeit, dass man online die Tondaten da sozusagen durchjagt und die werden danach besser. Der Sound wird lauter, die Stimmen werden lauter, es werden manchmal auch so lästige Geräusche im Hintergrund rausgefiltert. Und wir laden das dann über unser Podlove-Plugin bei unserem WordPress-Blog hoch, also direkt im Kulturkapital-Blog. Und all das haben wir auch gestern ein bisschen probiert. Also zum einen, was kann ich so mit Smartphone-Anwendungen machen? Und gleichzeitig konnten Leute, die vielleicht noch gar nicht auf dem technischen Stand sind oder auch noch gar nicht podcasten wollen, auch einfach mal dieses Setup mit dem Headsets nehmen und sich selber interviewen oder erzählen, was hier am EduCamp passiert ist. Und das ist genau das, was heute in diesem Special vom Kulturkapital auch passiert. Die Aufnahmen, die man hört, das sind Dinge, die jetzt auch in den zwei Tagen entstanden sind, von Leuten, die neugierig sind, die ausprobiert haben, die einfach das Podcast mal ausprobieren wollten, wie sich das anfühlt und die sozusagen auch gucken wollten, wie funktioniert denn da was mit den Daten, wenn man mit dem Sprechen fertig ist und wie landen die auf dem Computer und werden dann irgendwann so, dass man sie dann im Internet auch hören kann. Viel Spaß beim Hören. Ist ein tolles Format, kann ich jedem Podcaster empfehlen, auch sozusagen auch mal sich auf ein Barcamp zu stellen und so Basic-Hilfe anzubieten oder Einblick ins einfach ausprobieren. Und würde ich auch jedem empfehlen, macht super viel Spaß. Viel Spaß beim Anhören.
Ja, ich sitze hier auf dem EduCamp mit dem Markus Bloß, Twitter-Name Ideenfinder. Mein Name ist Esther Debus. @EDC und wir unterhalten uns jetzt mal über Erklärvideos. Mhm. Der Grund ist, dass der Markus Lehrer ist, in seiner Schule viel mit Erklärvideos macht, aber nicht, dass er erklärt, sondern er lässt seine Schüler erklären. Wie läuft denn das so ab, Markus?
Ja, ich stelle Ihnen das im Prinzip frei, ob die eine Präsentation machen, so wie man es kennt, oder eben ein Erklärvideo machen. Es müssen also nicht alle ein Erklärvideo machen und es ist auch die Form meistens offen, in welcher Form sie das machen. Also ob sie ein Webtool nutzen, sowas wie Powtoons, oder ob sie sich selber filmen oder eben zum Beispiel mit so einer Legetechnik arbeiten und was vorbereiten und dann im Prinzip so Schnipsel ins Bild schieben und wieder rausschieben und dazu erklären, wie etwas funktioniert.
Woher können die denn das alles? Das klingt ja jetzt schon ziemlich professionell.
Ja, gut, zum einen ist es so, dass sie selber bei YouTube gerne suchen nach Themen, die im Unterricht vorkommen und dann andere Videos finden, andere Erklärvideos, die andere gemacht haben und sich da ein bisschen dran orientieren. Und ansonsten sind die, also die, die das nutzen, die sind schon so kreativ, dass sie das dann auch hinkriegen. Und das ist für die anderen Schüler auch schön zu sehen, weil es eben auch was anderes ist als eine PowerPoint-Präsentation.
Okay, die gucken sich also auch gegenseitig über die Schulter, wenn die das machen.
Beim Machen nicht unbedingt, also zum Teil machen sie es während der Unterrichtszeit, zum Teil machen sie es aber auch zu Hause. Und wir gucken es uns aber dann schon zusammen mit der Klasse im Unterricht an, das Ergebnis.
Machen das zu Hause? Ist das dann wie Hausaufgaben oder?
Genau, die treffen sich, also es machen es in sehr kleinen Gruppen, zu zweit, höchstens zu dritt, und treffen sich dann bei einem zu Hause und machen das am Computer oder eben mit einer Handykamera zum Beispiel.
Also, wie baust du diese Projekte in deinen Unterricht ein?
Gut, wenn das kleinere Aufgaben sind, so wie ein Referat sozusagen, kann das sein. Sollten kleine Themen sein, weil diese Erklärvideos auch sehr kurz sein sollten. Also es ist auch die Erfahrung, dass wenn das länger wird, dann wird es auch langweilig. Also es sollte allerhöchstens 5 Minuten gehen, so ein Video. Meistens ist es sogar besser, wenn es noch kürzer ist. Und die Schüler merken dann auch, dass so etwas zu erstellen ganz schön aufwendig sein kann, je nachdem, wie man es eben macht. Aber zum Beispiel die Leute, die das mit dem Legevideo gemacht hatten, die haben schon erzählt dann hinterher, dass es sich schon einige Stunden gekostet hat.
Ah, okay. Also nicht nur die Recherche, sondern eben dann kommt noch was, was
Genau,
im Vorhalt nicht
genau,
war.
genau. Dann verspricht man sich nochmal, dann muss man es nochmal filmen, nochmal drehen oder der Zettel liegt nicht so, wo er liegen soll. Genau.
Aber der Spaß ist auf jeden Fall dabei.
Genau. Und auch für die Schüler, die es angucken, wie gesagt, die kriegen, also die Schüler, die es gemacht haben, kriegen auch ein tolles Feedback von denen, die es angeguckt haben dann.
Wo stellt ihr das denn zur Verfügung? Wird es nur mal vorgeführt oder gibt es hinterher auch noch zum
Genau.
Angucken?
Bisher war es so, dass sie das nur vorgeführt haben. Aber eine Gruppe hat es auch mal bei YouTube mit so einem verdeckten Link gepostet, dieses Schiebevideo, sag ich jetzt mal. Genau. Und dann haben wir eine Lernplattform, Moodle, wo der Link dann zu finden ist, sodass man es auch später nochmal angucken könnte, wenn man das nochmal zum Beispiel vor einer Klassenarbeit oder so nochmal angucken möchte.
Okay, also dann wäre der Effekt doppelt einmal. Die lernen ja ganz viel beim Recherchieren und beim
Ja,
Erstellen.
genau.
Und vielleicht, wenn sie es dann auch nochmal vorführen und dann nochmal zum Wiederholen.
Genau, weil die Schüler, also es ist ja meistens arbeitsteilig dann von den Themen, also nicht alle arbeiten zum gleichen Thema. Und dann ist das Video ersetzt ja dann die eigene Recherche für die andere Gruppe, die sich mit dem Thema jetzt nicht beschäftigt hat.
Kannst du mal
Und
ein
das ist
Beispiel?
schon, ja, zum Beispiel, also ich unterrichte Wirtschaft zum Beispiel und da geht es um das magische Viereck. Das sind so 4 Ziele, die eine Wirtschaft verfolgen kann, zum Beispiel eine niedrige Arbeitslosigkeit oder ein ausgeglichenes Außenwirtschaftsgleichgewicht, das ist jetzt sehr fachlich. Aber zum Beispiel die eine Gruppe hat dann eben dieses Schiebevideo gemacht zum außenwirtschaftlichen Gleichgewicht, warum das im Gleichgewicht sein sollte und hatten dann eine Deutschlandkarte aufgemalt und eben dann auch Produkte, die in Deutschland exportiert werden, eingebaut mit Symbolen, zum Beispiel ein Mercedes-Stern oder so etwas, auch erklärt, warum das im Ausland eben beliebtes Produkt ist und umgekehrt, was wir importieren und eben erklärt dann mit Hilfe von diesem Video, warum das ausgeglichen sein sollte oder was da Vor- und Nachteile von sind. Und andere Gruppen hatten ganz andere Themen, zum Beispiel eben das mit der Arbeitslosigkeit und die haben eine klassische PowerPoint-Präsentation gemacht. Nur ist es halt auch so, wenn das dann vorgestellt wird und man hat später nochmal eine Frage, ist es, also gut, die Fragen muss man eh nochmal irgendwie stellen, aber man kann das Video halt nochmal gucken und hat die Sprache auch dazu. Und bei einer PowerPoint-Präsentation hat man eben nur die Folien und das Gesprochene, also die Erklärung an sich, die hat man nicht. Und dann muss die PowerPoint Präsentation so selbsterklärend sein, was sie oft nicht sind, was eben ein bisschen schwieriger ist dann.
Ja, wobei man das machen könnte, dass man einspricht, ne, also so eine
Genau,
selbstablaufende macht.
man müsste die PowerPoint-Präsentation dann auch nochmal aufnehmen und als Erklärvideo sozusagen machen, aber die Schüler in dem Fall haben es nur präsentiert im Unterricht, ja.
Aber das mit dem magischen Viereck, das war ja ganz schön ein Beispiel dafür, dass etwas sehr Abstraktes
Genau.
mit einem Erklärvideo auch konkret gemacht werden kann,
Genau,
ne?
genau. Und man kann es dann auch sehen. Gut, das kann man bei PowerPoint auch Folien einbauen, wo man Bilder sehen kann zum Beispiel. Aber es bleibt eben auch und man kann es später auch nochmal angucken. Man kann es anhalten, sich Notizen machen und so. Ja.
Super, vielen Dank. Das waren jetzt richtig tolle Erklärungen.
Ja,
Und
schön.
wir haben jetzt auch ganz laut gesprochen, obwohl wir ja in der Bibliothek sind, nämlich
Genau, dann
von
wünsche ich dir noch viel Spaß hier auf dem EduCamp.
der. Ja, wünschen wir uns mal gegenseitig.
Genau.
So, hallo, ich sitze hier in der Bibliothek der Freiherr von Stein Schule und ich sitze hier zusammen mit Agika-B, einer Barcamperin vom EduCamp Frankfurt, und die ist eben gerade vorbeigekommen, weil ich bei Twitter geschrieben hatte, kommt doch vorbei, wir machen auch Aufnahmen hier im Podcast-Studio. Und ich werde jetzt Agika fragen, wie geht's dir hier beim Barcamp?
Mir geht's sehr gut. Ich finde das hier genial, wie das abläuft. Bin zum ersten Mal auch bei so einem Barcamp dabei. Guter Freund von mir hat mich mal mitgenommen, weil er meinte, das könnte mich begeistern, weil er weiß, dass ich mich seit langem in der Schule für Medien einsetze und unbedingt will, dass da mal sinnvoll damit gearbeitet wird.
Das heißt, du bist auch Lehrerin
Genau.
und warst du dann heute hauptsächlich in Sessions, die was mit Unterricht und Schule zu tun haben? Also was für Sessions hast du heute dir dann schon angeguckt?
Genau, also ich habe mir mal eine Session angeguckt, da ging es um Lernprogramme, also Avatare erstellen und wie man damit arbeitet. Aber viele Sachen, die in Erwachsenenbildung oder in Firmen funktionieren, funktionieren in den Schulen deshalb nicht, weil wir einen Datenschutz haben. Und deswegen kann man das nicht alles so eins zu eins übernehmen, auch wenn es tolle Sachen sind und die Schüler davon Sicherheit begeistert wären. Dann habe ich mir noch mal was angeguckt, wo es um die Förderung von medialen Konzepten an Schulen geht und habe erfahren, wie tragisch es eigentlich in Deutschland aussieht, dass da kaum Geld investiert wird im Vergleich auch zu den europäischen Ländern und auf jeden Fall im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, wo wirklich sehr, sehr viel Geld investiert wird. Und das war sehr interessant für mich zu hören, welche Möglichkeiten ich hätte, vielleicht doch noch an Partner, also Partner zu gewinnen. Weniger Sponsoren für die Schule, die das dann irgendwie unterstützen, sondern Partner, also vielleicht spätere Ausbildungsstätten für Schüler, die dann auch mit uns zusammenarbeiten oder auch Softwareentwicklern, die dann uns unterstützen, die entsprechende Software für uns zu entwickeln. Und dass man lokal arbeiten sollte, anstatt lokal mit kleineren Firmen, statt mit größeren. Das waren sehr, sehr interessante Ideen, die ich denke auch verfolgen werde.
Warst du noch in anderen Sessions? Du hast jetzt von diesen zwei Sessions berichtet.
Ja, ich war vorhin, da ging es um Capira. Das ist eine Software, die jetzt entwickelt wird. Also da ist die Beta-Version, glaube ich, draußen. Damit kann man YouTube-Videos, also so ein Layer über YouTube-Videos legen, mit Multiple-Choice-Fragen, sodass die Filme dann immer angehalten werden an einer bestimmten Stelle und dann kommt dann eine entsprechende Frage dazu. Sah ganz nett aus, aber die Filme, die man da verwenden kann, die müssen auf YouTube hochgeladen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für meinen Unterricht überlege, vielleicht Filmsequenzen oder Nachrichten oder was auch immer mal mit so einem Layer zu bearbeiten, also das ist schwierig dann bei YouTube illegal praktisch dann irgendwelche Filme hochzuladen. Also für die Schule schwer einsetzbar.
Das heißt, die Plattform muss man sich nochmal genau anschauen und gucken, wie sehr da auch tatsächlich die Anbindung für den Schulunterricht möglich ist.
Ja, genau, also vielleicht für Mathematik. Also man kann das natürlich schon verwenden. Es gibt ja viele tolle YouTube-Videos, die man jetzt schon verwenden kann, aber wenn ich speziell, also konkret etwas, was ich unbedingt im Unterricht verwenden möchte, an Filmen verwenden will, dann muss ich da eben selbst was hochladen. Ja, da muss ich. Ich glaube, das kann ich nicht so wirklich übernehmen.
Du hast gesagt, du bist zum ersten Mal bei so einem Barcamp, zum ersten Mal beim EduCamp. Was ist das, was dir hier bis jetzt am besten gefällt?
Dass alle so nett sind. Alle sind sehr nett und offen und egal wen man auf was anspricht, ja, es ist einfach wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, auch mit dem Essen, auch das war sehr lecker. Ja, und vor allem einfach die Idee, dass hier diese Sessions früher am Vormittag entstanden sind. Wenn ich mir überlege, ich hatte dieses Jahr den Studientag an der Schule bei uns organisiert und da Referenten einladen Und dann denke ich mir, vielleicht hätte man das auch so machen können und das hätte nichts gekostet und das wäre eine schöne Idee gewesen. Vielleicht mache ich das dann auch im Zuge der Medienentwicklung da bei uns in der Schule, dass ich mal sowas in der Schule oder vielleicht parallel zu anderen Schulen in der Stadt dann anbiete, so ein Minicamp lokal.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch schon andere Konzepte. Hier in Frankfurt gibt es auch im Mai so ein, auch ein Barcamp auch zu Medien, hier im Museum für Kommunikation. Also man kann das sozusagen auch in anderen Rahmen lokaler und auch kleiner machen. Bin ich gespannt, was du daraus machst.
Es ist einfach eine Möglichkeit, sich auszutauschen und mal was vorzustellen und mal Sachen kennenzulernen. Und es ist nicht verpflichtend. Ich finde auch die Idee, dass man einfach wirklich mal rausgehen kann, wenn es einem nicht gefällt. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert.
Ja. Ich weiß nicht, bist du morgen auch noch, am Sonntag auch da?
Nee, morgen werde ich nicht da sein können, aber...
Ein Tag ist besser als keiner. Ich freue mich, dass du bei mir vorbeigekommen bist, dass du dem Aufruf gefolgt bist und uns ein bisschen was vom EduCamp erzählt hast. Und ich wünsche dir hier noch ganz viel Spaß und ja noch ein paar Sessions zu besuchen.
Vielen Dank.
Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Hallo Franco.
Hallo Tine.
Wir sind hier bei dir beim EduCamp und du bist mein zweiter Gesprächspartner. Ich hatte vorhin schon eine Lehrerin, die mir erzählt hat, wie die Sessions waren, die sie heute besucht hat. Wie war es denn für dich heute am EduCamp?
Ja, total produktiv. Also ich bin ja mit einer Idee hergekommen, wo ich gerne irgendwie Stimmen hätte zu oder Meinungen. Das war die Frage nach dem, wie man Workshops gestalten kann für Lehrer sozusagen, die mit Medien noch nicht so viel Kontakt haben, um so ein Stück weit Hürden oder Ängste sozusagen abzubauen. Und wir hatten gleich die erste Session, wo erst so irgendwie 5 Leute waren, auf einmal waren es 10, irgendwie waren es dann am Ende 20 oder so. Und verschiedene Leute haben ganz viel Input gegeben und das war total produktiv. Also verschiedene Ideen, da müssen wir dann ja auch später nochmal drüber quatschen bei uns dann. Aber das war ziemlich cool. Und dann habe ich jemanden aus NRW irgendwie kennengelernt, der lustigerweise bei dem Schwill, bei dem ich sozusagen meine Masterarbeit geschrieben hatte, den aus jungen Jahren kannte und ein paar Anekdoten erzählt hat. Das hätte ich nicht erwartet, irgendwie so eine Information hier zu kriegen, aber das war lustig. Und dann noch 2 Sessions, die irgendwie auch ganz nett waren. Das eine war... Ich weiß gar nicht den Titel, aber da waren die 2 Damen, die über Ruby on Rails und verschiedene Projekte sozusagen berichtet haben, wo es darum ging, irgendwie, wie soll man sagen, Frauen und Technik und dieses, was so gerne verschwiegen wird oder die Begeisterung, die dafür irgendwie von männlicher Seite teilweise nicht geteilt wird, ein bisschen aufzuarbeiten. Das fand ich spannend. Und das andere war Demokratiewerkstätten, wenn ich das jetzt richtig habe. Und da ging es darum, wie kriegt man in Schulen über AGs ein Stück weit ein Interesse für partizipatorische Prozesse oder sozusagen Prozesse, in denen man sich irgendwie einbringen kann. So.
Abgesehen von deiner eigenen Session, wo du ja eben schon erzählt hast, dass auch interessante Ideen gesammelt worden sind und dass wir darüber sprechen, bedeutet, Frank und ich sind im gleichen Arbeitsbereich in der TU Darmstadt, das heißt, kriegt da bestimmt noch mal was erzählt.
Genau.
Aber was hast du denn für dich persönlich heute so mitgenommen? Was hast du heute so gelernt?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Was ich tatsächlich irgendwie als neue Idee hatte oder beziehungsweise mitgenommen habe, ist die Ambivalenz von bestimmten Begriffen. Also beim sozusagen Bildungsbegriff ist das irgendwie immanent so, aber das ist irgendwie eben klar. Aber diesen Partizipationsbegriff, der wurde in dieser Demokratiewerkstätten-Session nochmal irgendwie aufgearbeitet im Sinne von, ist denn das, was wir heute unter Partizipation und alle wollen Partizipation und es gibt überhaupt die Möglichkeit zur Partizipation eigentlich so gut, wie es teilweise sozusagen rüberkommt. Also bei mir ist der Begriff irgendwie sehr positiv belegt und inwieweit verstellen wir damit eigentlich den Blick auf sozusagen, ich mache nicht mit, weil ich damit auch was zum Ausdruck bringen will. Inwieweit verstellt man eigentlich den Blick auf genau so eine Entscheidung und inwiefern werden die dadurch negiert oder entwertet? Das fand ich tatsächlich einen interessanten Gedanken. Da muss ich irgendwie auch nochmal weiter irgendwie darüber nachdenken, wie ich das vielleicht für meine Arbeit oder mein Projekt da irgendwie weiter aufarbeite. Und ich habe viel gelernt aus den Erfahrungen vor allem von Ralf bezüglich dieses, wie man Werbung für Workshops macht, also und auch von allen anderen Menschen, also sehr dezidiert, entweder für Frauen, für Einsteiger, für und so weiter, um gerade das, was wir eigentlich vermeiden wollten, sozusagen Einsteiger abzuschrecken, dass man das auch nochmal explizit macht, dass es explizit für Einsteiger ist zum Beispiel, dass da zumindest in Hamburg gute Erfahrungen mitgemacht worden sind. Und ja, das sind so die Sachen, die ich irgendwie gelernt habe in dem Sinne.
Und ich weiß, du warst schon mal auf dem EduCamp in Berlin oder Hamburg?
Ja, in Hamburg war das EduCamp oder EduCamp, und in Wiesbaden war es hier das Barcamp für die Spielesachen, und in Berlin war ich noch auf irgendeinem anderen Ding, aber das habe ich schon wieder verdrängt. Das.
Aber jetzt, wenn wir es sozusagen mal mit dem EduCamp in Hamburg vergleichen, wie findest du, unterscheidet sich das hier, also von der Location, von der Stimmung? Gibt es da explizite Unterschiede oder?
Ja, das ist schwierig zu. Also ich war sozusagen in Hamburg als Student, der zum ersten Mal auf so einem Event war, und alles war wow, da reden so viele Leute und man sieht zum ersten Mal Menschen, die irgendwie auch ein paar Artikel geschrieben haben, und denkt so, Mann, ist das beeindruckend. Ich war so in meiner Naivität des Studentenseins da irgendwie ganz, ganz begeistert. Jetzt war ich irgendwie auch schon auf anderen Tagungen, und ja, man kriegt so ein Stück weit, relativiert sich der Blick für bestimmte Sachen. Hier finde ich es sehr cool, dass viele Lehrer tatsächlich da sind. Ich mich teilweise eben für Schule interessiere, und da finde ich sehr ermutigend, dass auch Lehrer sich auf so einen Konferenzen irgendwie bewegen und tatsächlich, also jeder für sich irgendwie in seinem Bereich, aber dann doch schon ziemlich weit vorne ist an bestimmten Stellen, wo ich manchmal auch eher den Eindruck habe, dass das wissen Lehrer ja eh nicht und damit beschäftigen sie sich auch nicht. Hat mich das irgendwie, also finde ich das hier echt cool. Und das war in Hamburg nicht so. Also in Hamburg waren zumindest, was ich wahrgenommen habe, wenig Lehrer da, und es waren eher noch so die Wissenschaftscommunity und so ein teilweise Aktivisten aus dem Web 2.0 Anfang irgendwie. So.
Ja, da können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Im Herbst geht es ja dann nach, ich glaube, Nordrhein-Westfalen.
Ist das schon fest?
Ja.
Ah, okay.
Also da gibt es quasi ein Camp, also ein Barcamp. Man kann da auch wohnen.
Ah ja.
Eine Bildungsstätte. Nach Hattingen ist das, oder? Genau.
Aber wir müssen nicht campen tatsächlich, oder?
Ich hoffe, dass man im November, Oktober nicht campen muss.
Okay, gut.
Aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Perspektive und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Sehr gerne.
Tschüss. Hallo, ich sitze hier beim EduCamp in Frankfurt und bei mir ist die Anja Lorenz. Anja Lorenz bei Twitter auch. Und ich frage Anja Lorenz mal, wie es ihr denn dieses Jahr beim EduCamp in Frankfurt gefällt.
Ja, die Sonne scheint. Deswegen ist schon mal gut. Es gibt Kaffee, es gibt WLAN, es gibt Strom. Alle Grundbedürfnisse sind befriedigt. Es sind recht viele Teilnehmer gekommen. Die Location ist schick. Ja, also bisher habe ich noch nichts richtig, wo ich dran meckern kann.
Hat man ja vielleicht auch noch Zeit, morgen was Schlechtes zu finden, aber klopfen wir mal auf Holz, dass das nicht passiert. In was für Sessions warst du denn heute denn überhaupt drin gewesen? Was hast du dir angeschaut?
Muss ich jetzt überlegen. Wir heute früh fing es an mit der EdChat.de-Session, wo der Thorsten Nabich erstmal kurz vorgestellt hat, was der EdChat ist und aber auch motiviert hat, andere Twitter-Chats noch aufzusetzen, vielleicht auch sich Themen zu suchen, weil in Amerika gibt es da hunderte von davon und nicht nur den EdChat. Dann fällt mir wieder ein, wo ich war. Danach war ich beim LDL-MOOC bei der Session, wo der Mark vorhat, einen MOOC über das Lernen durch Lehren zu machen. War stark geprägt davon, erstens zu erklären, was MOOC ist und das andere zu erklären, was Lernen durch Lehren ist. Da war der Jean-Paul Martin auch da, der konnte das ganz fachkundig machen. Bei der letzten Session ging es jetzt darum, kleine Web 2.0-Applets-Tools vorzustellen, die man zum Beispiel Moodle einbinden kann, um da kleine Aufgaben zu stellen. Das war eher diese, ach, mir fällt das noch ein Session, die relativ viele Links zusammengetragen hat. Davor, jetzt ist mir wieder eingefallen, gab es eine Session zu Capira, wo man in YouTube-Videos Fragen eintippen kann. Also wo man das unterbrechen kann, kann sagen, ich stelle jetzt eine Frage und die muss derjenige erst beantworten, bevor es weitergeht.
Und wie fandest du das Tool? Ich hatte mich vorhin auch schon mal jemanden da, der auch in dieser Session war und die meinte, ist eine coole Idee, aber sie weiß noch nicht, ob das so wirklich anschlussfähig schon für die Schule ist.
Ich denke, für die Schule, beziehungsweise vor allem für die Lehrer, braucht es noch eine Weile, weil es ist noch in der Beta-Phase und die haben erstmal viel auf Funktionen geschaut, na, dass ich jetzt eine Frage stellen kann, wo ich in LaTeX-Syntax eine Formel eingeben kann und wo ich dann auch eine Antwort akzeptiere, die nicht nur 3 heißt, sondern die 2 plus 1 heißt. Das ist ein stark funktioneller Einsatz, ist aber noch nicht so sexy in der Bedienung. Na, also das ist noch. Eben, man muss mit LaTeX eingeben, es gibt keinen Editor und dann muss man das halt können. Und ich glaube, da haben vielleicht einige Lehrer erstmal und Schüler natürlich auch da ein Problem mit. Und man sieht auch ringsrum, dass es noch ein bisschen im Aufbau ist. Aber ich denke, es hat viel Potenzial, beziehungsweise kann man ja auch schauen, ob das diesen anderen Tools, von denen ich gestern gehört habe, Edu, Canon oder so, ob das daran kommt, ob das eine ganz andere Entwicklung nimmt und so, hat dann sicherlich alles seine Daseinsberechtigung.
Hattest du heute einen besonders schönen Moment am Tag gehabt? Also irgendwas, wo du sagst, oh, das war irgendwie total gut.
Wenn ich jetzt Nein sage, ist doof.
Ne? Nee, dann kommt es einfach
ich
morgen.
Fand wie gesagt, ich habe heute noch keine super Highlight-Session gehabt, wo ich sage, boah, die war richtig toll. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm. Also gerade zum Beispiel bei der Ad-Chat-Session, als dann so Ideen gesammelt wurden, wofür man eigentlich noch Chats aufmachen kann. Für die Hochschule, für einen bestimmten Diskbereich, für ein bestimmtes Fach und so. Da habe ich auch gedacht, na, Ideen gibt's dann eigentlich ganz viele. Also zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo ich relativ viele Studenten habe, die das immer wieder betrifft. Aber da fehlt natürlich auch ein bisschen gerade so dieser Funke, der mich dazu bringt. Das mache ich auch, weil einfach auch gerade die Zeit fehlt. Aber es ist eine tolle Idee, wird in den Ideenkoffer abgelegt und dann kommt das vielleicht irgendwann mal.
Und wenn du dir für morgen irgendeine Session wünschst, also sozusagen selber stricken könntest, was sollte für dich nochmal angeboten, wo du wirklich total Lust hättest, drüber zu nochmal was zu hören?
Das kann ich jetzt nicht so sagen, weil das müsste mich ja überraschen, das hätte ich dann Lust drauf. Aber ich mag konstruktive Sessions, also keine Sessions, wo man, also das ist vielleicht auch mal nötig, sich zusammenzusetzen und drüber zu jammern, dass man das und das in der Schule nicht darf. Aber ich mag eher so Sachen, wo man sich überlegt, wie man es dann trotzdem machen könnte. Also oder was man da machen kann. Ja, also was man auch unter den bestimmten Bedingungen, was man da anwenden tun kann. Ja, also jetzt hier Podcast machen ist eine konstruktive Session. Ich nehme alle diese Tools mit und weiß, was man prinzipiell damit machen kann und wie man es aufsplitten kann und wie ich mir jetzt andere Podcasts angucken kann, um daraus zu lernen, ob ich das dann jetzt gleich mache oder nicht. Ich nehme an, das dauert. Aber es fällt eine Idee im Ideenkoffer. Ich brauche einen Ideenkoffer.
Ja, dann muss der Packer unter den Koffer noch ein bisschen weiter gepackt werden. Und wir gucken mal, was morgen noch hier so passiert. Ich danke schon mal für das kurze Gespräch.
Danke für den Einblick.
Bitteschön. Tschüss.
Also wir sind jetzt bei der Tine gerade und haben gerade vorgestellt, wie das mit dem Podcasten funktioniert. Und um das gleich auszuprobieren, werden wir mal schauen. Ich bin hier zusammen mit der Jacqueline und die ist zum allerersten Mal auf einem Edu-Camp. Und ich nicht. Ich bin, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal auf einem Edu-Camp. Und daher ist es ja ganz interessant, diese Erfahrungen nebeneinander zu setzen. Der erste Tag ist jetzt vorbei und Jacqueline, was hast du denn mitgenommen?
Ja, hallo erstmal. Was habe ich mitgenommen? Also für mich war es sehr spannend. Am Anfang fand ich es schon ein bisschen Überwindung, auch so bei den vielen neuen Leuten, die sich ja untereinander doch schon kennen, viele, da halt ja sich mit reinzusetzen und erstmal so ja zu verstehen, wie sowas funktioniert, so ein Edu-Camp. Wie halt die Sessions gebildet werden, wie sich die Leute zusammenfinden. Und dann aber in den Sessions, das fand ich sehr, sehr spannend, was da so für Ideen generiert werden, mit was ich halt auch, ja, Menschen, die halt was mit Bildung, mit Erziehung zu tun haben, wo sie sich damit beschäftigen. Ja, und wie war es bei dir, Anja? Was hast du so mitgenommen aus dem Tag?
Ich kann es ja jetzt immer mit anderen Edu-Camps noch vergleichen. Ich fand die Orga erstmal gut. Man fängt ja so von unten von diesen Grundbedürfnissen an und da hat man nichts zu meckern, also geht man gleich in die Qualität der Sessions. Da fand ich die Sessions, die ich ausgesucht habe, glaube ich, auch sehr, sehr gut strukturiert, gute Meinung zusammengesucht. Es war noch, glaube ich, keine richtige Highlight-Session dabei, aber das muss es auch nicht sein. Also so einen Anspruch da stelle ich gar nicht. Ich finde übrigens, also ja, ich finde auch, dass viele dabei sind, die ich kenne, aber ich finde, es sind auch sehr viele neue Gesichter. Aber das ist, glaube ich, auch jedes Mal so, dass so die Neuen immer denken, da gibt es schon nur so eine feste Gruppe und dann sind ja aber die Neuen irgendwie 60% aller Leute. Genau. Wir haben ja gemeinsam dieses nette hochschuldidaktische Zertifikat gemacht, wo das alles ja sehr durchstrukturiert war im didaktischen Sinn. Und ich habe dir versprochen, dass es ohne Moderationskarten und Klebepunkte hier auskommt.
Das war ja nicht ganz der Fall, ne?
Das war nicht ganz der Fall. Gestern wurde mit Klebepunkten abgestimmt.
Ja.
Aber sonst so mit, wir nehmen einen Beamer und stellen was vor und machen einfach mal was auf. Fandst du das gut, fandst du das nicht gut?
Doch, also ich fand's gut. Ich fand's besser wie unser Zertifikat sozusagen. Ja, also es ist halt einfach spannend, wo wirklich früh sich jemand hinstellt und sagt, hier, ich habe halt die Idee, ich würde mich gerne darüber unterhalten und es war dann schon sehr spannend zu sehen, wie sich das auch entwickelt. Also gut, bei Google, das habe ich vermutet, dass das gleich über Datenschutz dann groß philosophiert wird, wo mich ja dann doch mehr die Funktion wirklich interessiert hätte, wie sie das halt umsetzen. Aber auch jetzt gerade bei den Web 2.0 Tools, fand ich schon halt spannend, wie auch jeder dazu beigetragen hat, ohne sich jetzt auch vorbereitet gewesen zu sein. Also man hat sich ja jetzt nicht wie bei den anderen Konferenzen da große Gedanken drüber gemacht. Doch, finde ich ein sehr spannendes Format.
Guten Morgen, heute ist es Sonntag, der zweite Barcamp-Tag und wir haben hier im offenen Podcast-Studio gerade Stefan Bartholmeier zu Besuch, The Real Steve auf Twitter, und Stefan Bartholmeier hat gestern auch eine Session gehalten und da ist auch gleich die erste Frage: Wie war denn deine Session beim EduCamp Frankfurt?
Ja, ich habe eine Session gehalten über den ersten deutschen Kulturhackathon Coding Da Vinci, den ich beruflich von der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammen mit Wikimedia und der Open Knowledge Foundation veranstalte. Hat mich gefreut, es war ein netter Zuspruch und ich habe auch aus vergangenen Barcamp-Erfahrungen die Situation genutzt und mir viel Feedback geholt, viel Ideen, weil ich denke immer, dass diese reinen Erklärvorträge, Erklärbärvorträge, wo lange Zeit einer spricht, dazu neige ich sowieso. Das war eigentlich immer, das war sehr schön, das habe ich auch aus vergangenen Barcamps schon mitgenommen, dass man da eigentlich immer die besten Ergebnisse für sich auch rauszieht. Und also wir waren die Dreiviertelstunde, es kam Frage nach Frage und Anregung nach Anregung, das war eigentlich sehr schön. Habe ich viel mitgenommen, auch für die Arbeit und für die Ausrichtung des Hackathons, denke ich, das wird da auch noch einfließen.
Was für Ideen kamen denn da insbesondere jetzt hier auf dem EduCamp, sind ja sehr viele so Bildungsmenschen, was für Ideen kamen denn da gerade aus der Richtung?
Genau, also ich hab auch gezielt drum gebeten, weil ich gesagt habe, wir sind mit der Deutschen Digitalen Bibliothek im Moment in einer Phase, wo wir uns mit Zielgruppen beschäftigen und für wen wir das überhaupt machen, wenn bislang eher so technische Probleme im Vordergrund standen. Und da ist natürlich auch noch jetzt die Chance, wenn man sich engagiert als Zielgruppe sozusagen, auch noch ein bisschen Einfluss zu nehmen, welche Form das alles annimmt. Und weil ich glaube, persönlich glaube, dass die Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler eine ganz wichtige Zielgruppe für uns sind, habe ich mir natürlich versucht, Anregungen zu holen. Und es ging halt um die Weiterverwendbarkeit im Unterricht. Also wir zeichnen ja da die Inhalte mit Rechten aus und dass das benutzerfreundlich ist, dass vielleicht farbcodiert ist. Und es war auch schön, dass einige Vorschläge mit den Dingen, die wir jetzt schon angefangen haben, in einer Weiterentwicklung zusammentreffen. Es war eine schöne Bestätigung, dass wir das nicht ganz falsch machen. Entschuldigung. Es kamen gute Vorschläge, wie man das stärker verknüpfen könnte, wo ich halt noch nicht genau sehe, wie man das technisch realisiert, aber auch eindeutiger Bestärkung da drin, dass wir in die richtige Richtung denken, dass wir jetzt nicht an den Bildungsmenschen vorbeidenken. Und das war einfach gut. Also ich habe mir eine ganze Liste, ich habe es auf dem Handy, ich konnte es noch mal nachgucken, die einzelnen Anregungen mir aufgeschrieben. Und ja, das war einfach eine sehr gute Sache.
Cool. Bei Zielgruppe, das hört sich dann immer so ein bisschen an nach Firma, aber Deutsche Digitale Bibliothek ist ja ist eine Institution des öffentlichen Rechts, oder?
Das ist ja, sowas, wir sind noch gar nicht jetzt selber verfasst. Wir hängen an der, wir haben noch keine eigene Rechtspersönlichkeit. Wir sind hängen an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da ist unsere Geschäftsstelle auch angesiedelt. Und ich selber arbeite jetzt in der technischen Projektkoordination, die ist bei der Deutschen Nationalbibliothek hier in Frankfurt angesiedelt. Und das ist halt ein Bund-Länder-Projekt und wenn man das weiß, sich ein bisschen auskennt in der Bildungs- und Kulturlandschaft, dann ist das nicht ein Given von vornherein, dass das erfolgreich ist, weil da ja doch sehr viele Akteure Interessen haben und insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie wir da aufgestellt sind, wie wir zusammenarbeiten. Und Zielgruppe, klar, das hört sich sehr wirtschaftlich an, aber trotzdem muss man sich ja Gedanken machen, auch gerade bei öffentlichen Projekten, so interessant das auch ist und so sehr man sich das als Anbieter wünscht, das genauso zu machen, hilft es ja nichts, wenn die Leute, für die man es ja eigentlich machen will, dann sagen, so können wir das gar nicht benutzen. Und deswegen denken wir jetzt so ein bisschen in die Richtung. Also
wird ja hier auch beim EduCamp angeboten. Ich habe gerade gesehen, dass am Sonntag auch es auch, glaube ich, um Werbung für Bildungsangebote geht. Also wie macht man denn Leute über darauf aufmerksam, dass man das, was man anbietet, auch, dass es gefunden wird oder dass es angenommen wird. Was hast du denn sonst bisher so für Sessions erlebt oder besucht oder was hat dir beim EduCamp bisher ganz gut gefallen?
Ja, also ich war auf drei, vier anderen Sessions, genau. Also gehe auch immer gerne zu Sessions von Leuten, die ich kenne, einfach um so ein bisschen Support zu leisten. Das finde ich, das schulde ich denen auch, und ich werde es auch großartig finde, was sie machen. Und wenn man das so persönlich kommuniziert bekommt, dann hat das ja auch nochmal, kriegt man das fragmentarischer mit, als wenn man dann mal jemanden erlebt, der das dann so offiziell vorstellt sozusagen. Deswegen war ich beim Thorsten Labich in der Edchat-Session. Das war auch spannend, weil ich da selber nicht mitmache. Ich kriege das immer in meiner Timeline mit, aber so das Drumherum und auch die Strukturen, die sich da gebildet haben, wie dann Leute zusammengefunden haben, die sich persönlich auch jetzt zum ersten Mal auf dem Educamp getroffen haben, das sind immer ganz tolle Geschichten, finde ich. Dann war ich noch nachmittags bei Demokratiewerkstätten vom Alex und der Anna oder Anja, und die haben berichtet von Initiativen von der Organisation Büdinger Kreis, die als kommunaler Bildungs- oder ja, Alex war beim kommunalen Bildungsträger beschäftigt und organisieren halt an Schulen eben diese Demokratiewerkstätten. Und weil ich selber auch so ein bisschen Hintergrund habe und auch mal in der Schule mich versucht habe, aber auch mit pädagogisch-didaktischen Konzepten nicht immer so ganz d'accord gehe, die im Moment sehr in sind, war es natürlich interessant. Ich habe dann halt auch nachgefragt, wo ich glaube, dass es mir vielleicht, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass es funktioniert und dass man die Schüler auch überfordert, aber das hat er sehr gut dargestellt, und dann kam Input aus allen Richtungen. Und ja, also ich finde, gerade in so kleinen Sessions, wo man dann erstmal denkt, naja, ist hoffentlich der Vortragende nicht enttäuscht, da entwickeln sich dann oft ganz tolle Dinge, weil man dann sehr intensiv in den Austausch kommt. Und ja, das war schön. Dann habe ich noch zur Abwechslung eine Erste-Hilfe-Session besucht. Das war großartig, weil man muss auch mal bei dem ganzen Reden zwischendurch mal wieder was tun, und habe noch meine Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrescht. Das war klasse. Also das hat der Ralf und Stefanie Appelt haben es gemacht, ne? Genau, ja.
Und du warst abends auch beim Google Quiz?
Ja.
Und warst du schon mal beim Google Quiz gewesen, oder erster Besuch?
War mein erster Besuch. Ich bin bisher auf dem Kongress dran vorbeigekommen, weil da gerade, glaube ich, die Fnord-Show parallel lief. Aber es war sehr schön. Wir waren auch lange mit dem Team Schleppeseppel auf ganz gutem Kurs, bis wir dann, glaube ich, zu viel getrunken hatten. Aber das war dann auch okay, weil bei uns war der Paul, der Veranstalter, mit dabei, und das hätte nicht gut ausgesehen, wenn wir da vorne gelandet wären. Und ja, es war einfach eine großartige Sache. Insbesondere die Jury hat mich in ihrer Kompetenz sehr überzeugt, ja.
Naja, also sind ja auch routinierte Google-Quizianer. Ich habe auch Bilder gesehen mit dem Luftballons, das sah auch tatsächlich sehr, sehr einladend aus. Ich würde mich dann sozusagen auch schon bei dir bedanken. Hab ja ein bisschen was erfahren. Ich kriege ja hier im offenen Podcast-Studio immer nur das mit, was mir Leute erzählen vom Educamp. Und darum bin ich auch immer ganz froh, da viel zu hören.
So, das hat was von Mauerschau, ne? Im antiken Drama, dass man immer nur von den Schlachten erzählt bekommt. Die, ja, sehr schön.
Ich hoffe, dass die Schlachten deswegen nicht nur großartiger sind, als sie in Wirklichkeit waren. Aber bis jetzt hat sich das immer alles ganz schön angehört. Ich bedanke mich bei dir, Steve. Danke.
Ja, Tine, ich bedanke mich auch.
Ja, hallo, ich bin Anna. Ich wohne in Frankfurt und mache in Hessen vor allem mit Schulen regionalgeschichtliche Projekte. Und hatte gestern eine Session.
Ich bin Alex, komme auch hier aus der Nähe von Frankfurt und bin auch hauptberuflich im Bereich eigentlich Erwachsenenbildung tätig, mache aber ehrenamtlich und nun auch hauptberuflich auch politische Bildung mit Jugendlichen, vor allem im Projekt Demokratiewerkstätten. Und dazu habe ich gestern auch eine Session angeboten. Das ist nämlich sowohl Annas als auch mein erstes Barcamp. Und wir haben natürlich von der Verpflichtung erfahren, dass wir beim ersten Barcamp auch gleich eine Session anbieten müssen. Und wir sind mal ins kalte Wasser gesprungen jeweils.
Ja, und ich hatte in meiner Session zum Thema digitales Erinnern, hatten wir, glaube ich, 4 Teilnehmende, und Alexander und ich waren eben da. Und das war wie bei uns auch eigentlich eher so ein Austausch, und dort waren Personen, die auch an dem Thema interessiert waren, ohne dass sie jetzt schon Experten in dem Thema waren. Also dass man sich erstmal so gesammelt hat, was gibt es in dem Bereich schon, also vor allem zum Thema Nationalsozialismus, aber auch zu anderen Geschichtsthemen, Was gibt es da im Bereich neue Medien oder online allgemein? Und was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass es doch auch viele gibt, die noch so ein bisschen nach Erfahrungsberichten suchen, beispielsweise von Twitter-Projekten oder sowas.
Was wir festgestellt haben, glaube ich, bei den Workshops, auch digitales Erinnern kann man ganz anders nochmal auffassen. Haben wir von den Teilnehmern gespiegelt bekommen, dass eine wohl dachte, es geht darum, also was behält sich das Netz alles von einem? Also wie groß ist so die digitale Erinnerung an persönliche Aktivität, zum Beispiel im Internet? Aber würdest du sagen, Anna, was haben wir denn mitgenommen aus der Session?
Ich habe mitgenommen, dass es zwar sehr viel gibt online, aber dass es meistens eigene Projekte sind, die extra gemacht werden, aber dass die Nutzung sozusagen von sozialen Medien für Projekte noch ausbaufähig ist, also was jetzt den Bereich historisch-politische Bildung angeht, und dass aber von beiden Seiten schon offen, also beide Seiten sage ich jetzt deswegen, weil dort waren sowohl Leute, die in der Bildung tätig sind, im medienpädagogischen Bereich auch, und wir kommen ja jetzt eher so klassisch in Anführungsstrichen aus dem Bereich der politischen oder historischen Bildung, und dass der interdisziplinäre Austausch da noch sehr viel mehr gesucht werden könnte.
Aber total interessant, wenn ich das noch erzählen darf, ist ja, was wir danach noch für Reaktionen bekommen haben auf die Session, weil wir von extern quasi eine Anfrage bekommen hatten. Wir hatten unter anderem erwähnt in der Session, also den Gedenkort T4, den virtuellen Gedenkort T4 an das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten. Und die Leute vom virtuellen Gedenkort T4 haben danach über Twitter angefragt, ach, die haben also den Hashtag Gedenken wahrscheinlich irgendwo aufgenommen, gelesen und haben dann gefragt, was habt ihr da gemacht? Das klingt ja interessant. Und wir konnten sie dann, weil jemand auch in der Session schon mitgeschrieben hat über das SAPAD, konnten wir sie gleich verweisen auf die Mitschrift, in Anführungszeichen. Und das fand ich eigentlich eine sehr real-time irgendwie Geschichte, die unheimlich interessant war. Also wenn man da gleich Feedback bekommt, ist natürlich sehr spannend.
Ja, und für mich als Twitter-Neuling war es natürlich direkt ein positives Erfolgserlebnis. Und ja, werde auf jeden Fall da auch dabei bleiben.
So, ich sitze jetzt hier mit Paul Wege, und Paul Wege gehört zum Orga-Team des EduCamp Frankfurt. Und meine Frage ist jetzt so am zweiten EduCamp-Tag, es ist nach dem Mittagessen sozusagen das Größte, das Gröbste, das Schönste hoffentlich oder vielleicht, haben wir auch schon hinter uns. Wie war denn das EduCamp so in deiner Leben?
Super, hat alles super geklappt. Es war sogar mehr als 2 Tage, weil wir hatten ja am Freitag noch den fast nochmal einen ganzen Tag vorgeschoben. Das heißt, wir haben hier was gemacht, was so ganz selten gemacht wird, so richtig konstruktiv, 3 Tage lang EduCamp. Und aus meiner Sicht hat das alles super funktioniert, es hat alles geklappt, das Essen hat geschmeckt, es ist alles aufgegessen worden, das WLAN hat funktioniert. Das sind ja immer die Klassiker bei den Kritikpunkten. Und was ich so mitbekommen habe, so in den elektronischen Kanälen, in den sozialen Netzwerken, waren alle Leute eigentlich zufrieden. Es gibt die Berufsmeckerer, die haben wir immer, aber selbst die haben wenig gemeckert.
Und wenn man ein EduCamp organisieren will, was ist das Wichtigste, was man sozusagen können muss oder worauf man achten sollte?
Also man sollte vor allem darauf achten, dass man irgendwie viel Zeit hat, weil das kostet enorm viel Zeit. Hier in Frankfurt hatten wir jetzt die Situation, dass wir zwar ein gutes Team hatten, was am Anfang gesagt hat, ja, wir machen mit, und am Ende wurde das Team immer kleiner, sodass wir dann ein 1,5-Mann-Team hatten bei der Organisation, und das frisst dann halt eben dementsprechend mehr Zeit. Also wenn man noch einen Vollzeitjob zu erledigen hat, wird's echt eng, und meine Familie freut sich, wenn Sonntagabend ist, weil dann sehen wir uns mal wieder sozusagen. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist dann ein Teil dieser Zeit, die man braucht. Man muss Leute davon überzeugen, dass es eine tolle Sache ist, Geld oder Sachspenden abzuliefern, um beim EduCamp Sponsor zu werden. Weil das ist das Einzige, was wichtig ist eigentlich, dass ich eine gute Sponsorengeschichte davor habe, dass ich sage, ich habe genug Sponsoren eingeworben, um es zu finanzieren, um zu gewährleisten, dass es halt für die Teilgeber kostenlos ist.
Das ist ja auch auffällig. Also ich meine, es gibt durchaus Sponsoren und es gibt diese Sachspenden, aber das ist alles relativ dezent. Also das funktioniert sozusagen jetzt nicht sehr aufdringlich mit den Sponsoren diesmal. Braucht es da sehr viel Überzeugungskraft oder wenn du da hingehst, Etiocamp, sind die da erstmal sehr erstaunt, warum, was du da von denen willst? Wie war das?
Also sie kann, gekannt hat es keiner, schlicht und ergreifend. Alle fanden die Idee gut. Und auf der einen Seite hatten wir die Möglichkeit, eben im technischen Bereich so Sachspenden zu bekommen wie Internetzugang und WLAN, weil die Firmen gesagt haben, sie sind beide interessiert, im Bildungsbereich ein bisschen was zu tun. Die sehen natürlich da großes Potenzial in den nächsten Jahren und stellen deswegen echt gutes Equipment hier zur Verfügung. Und fanden die Idee dann schon gut zu sagen, so ein Barcamp zu sponsern ist mal gar nicht so schlecht, das ist ein tolles Format, hört sich spannend an. Machen wir. So aus dem Bauch raus waren das so Entscheidungen gewesen. Die waren oft ganz schnell getroffen. Und so diese Lebensmittelversorgung, die wir noch haben, da ist es dann so, dass zum Beispiel die Bäckerei, die uns hier versorgt, selbst ein sehr ambitioniertes Ausbildungskonzept hat, wie sie ihre Lehrlinge ausbilden. Und das hat super gut gepasst. Ich habe mit dem Inhaber gesprochen und wir waren uns innerhalb von 30 Sekunden sympathisch, weil er das, was er da tut in seiner Firma, genauso offen ist in der Vorgehensweise, was Bildung angeht, wie wir das hier eigentlich ja propagieren wollen. Und deswegen war das einfach ganz leicht, ihn davon zu überzeugen, zu sagen, ja, wir liefern hier 3 Tage die Backwaren.
Hast du eigentlich, abgesehen jetzt von der Orga-Arbeit, die bestimmt auch eine Menge Übersicht und auch Überblick braucht, auch von den Inhalten jetzt an den 3 Tagen viel mitkriegen können?
Also in den Sessions wenig. Ich habe 2, 3 Sessions mitgemacht. Mehr ging irgendwie nicht. Das war auch so, ich habe dann auch immer mal eine halbe Stunde mich einfach ins Lehrerzimmer hier in der Schule gesetzt und mal was ganz anderes gemacht, einen Kaffee getrunken, die Füße hochgelegt und irgendeinen Prospekt durchgeblättert. Aber ich habe die Gelegenheit halt gehabt, mit ganz vielen Leuten dann auf dem Flur und zwischen den Sessions und den Pausen und abends mich zu unterhalten. Und es hat jetzt mir am meisten gebracht, einfach aus Orga-Sicht zu sagen, heute geht's mir nicht um die Inhalte diese 3 Tage, sondern mir geht's darum, einfach das Netzwerk, das dazu notwendig ist, sowas zu machen, auszubauen.
Und das nächste EduCamp ist in Hattingen.
Yep.
Wenn du also sozusagen einen Wunsch den nächsten Organisatoren des EduCamps mit auf den Weg geben könntest, und das kannst du ja jetzt auch, was wäre das?
Macht's genauso, wie wir es gemacht haben, das funktioniert.
Naja, also dann weiß man ja, wie es geht und Dankeschön. War schön, dass du da warst.
Bitte.
Und danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, also kein
wir
Problem. Ja jederzeit, ihr dürft immer wieder kommen.
Okay. Tschüss.
Ciao.
Ich sitze hier mit Ralf Appelt und Stefanie Appelt und die beide machen den Erste-Hilfe-Podcast. Und der hat auch einen eigenen Twitter-Account, Erste-Hilfe-Tipps mit Doppel-P. Und ich habe die bei mir ins offene Studio eingeladen, weil sie machen ihren kleinen Podcast nur mit Handys. Und in den letzten 2 Tagen hatte ich immer mal wieder auch Besucher hier im offenen Podcast-Studio, die genau danach gefragt hat, wie kann ich denn einfach nur mit dem Smartphone einen Podcast machen? Und die Frage würde ich eigentlich ganz gerne an Ralf und Steff weiterleiten. Wie macht ihr denn das einfach mit euren Handys Podcasting?
Also wir sagen auch erstmal Hallo.
Hallo, ja. Soll ich mal anfangen zu erzählen?
Mach mal.
Also entstanden ist eigentlich darüber, dass ich, also wir haben vor ewig und 3 Jahren schon mal angefangen mit diesem Erste-Hilfe-Podcast und haben dann immer mit Audacity angefangen, die Sachen zu schneiden und mit GarageBand, und das war aber immer so viel technisches Gefrickel. Und dann ist der Podcast für ein paar Jahre in ein
Loch gefallen.
Winterschlaf gefallen, und wir haben die alten Ausgaben auch gelöscht und so. Und ich war dann mit Jöran, Gibro und Blanche bei der Republika. Und da haben die auch so ganz aufwendiges Equipment gehabt zum Podcasten. Und ich war natürlich völlig fasziniert von der Qualität und habe gesagt, das ist nicht mein Ding. Und wir mussten dann aber, weil ich früher los musste, mussten wir nochmal von unterwegs podcasten. Und dann hat Guido sein Handy aus der Tasche gezogen und gesagt, ja, jetzt machen wir es mit dem Handy. Und ich so, wie, was? Podcasten mit dem Handy, erzähl. Und der hat dann so eine App gehabt, hinter der ein Webdienst steckt namens Auphonic. Und die hat dem die ganze Arbeit abgenommen, hat die Qualität verbessert. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja toll. So genau. Müssen wir das eigentlich auch machen.
Das Tolle an dieser App ist einfach, du solltest dir vorher überlegen, was du eigentlich sagen möchtest, und besprichst das vielleicht auch vorher mit deinem Gegenüber, und dann legst du los, so wie wir das jetzt auch gerade tun, und drückst auf los geht's. Und dann sprichst du rein, ganz normal über den Lautsprecher in dein Smartphone, und wenn du fertig bist, drückst du auf Stopp und dann sagst du einfach nur, er soll das einmal überarbeiten, also ein bisschen Rauschen rausnehmen, ein bisschen dies rausnehmen und optimieren, und das macht er dann automatisch, diese App, und dann kannst du das hochladen, wohin auch immer du das haben möchtest. Du könntest das in die Dropbox laden, ne, auf deinen, wenn du iOS-Produkte hast, eben auf deinen iTunes, oder wie wir haben jetzt direkt einen Blog dazu, können das direkt auf unser Blog spielen und dann ist da unsere neue Ausgabe drauf, und dann können wir das noch begleiten, indem wir da noch irgendwelche Links reinsetzen. Jetzt haben wir bei dem letzten Eintrag so gemacht, dass wir da noch mal ein paar Bilder reingetan haben.
Also es wird nicht sofort veröffentlicht, so nicht. Nee. Aber man kann in dieser App eben Voreinstellungen vornehmen, auch verschiedene Presets anlegen.
Genau.
Und wir haben eben ein Preset angelegt, Erste-Hilfe-Podcast, dann wird automatisch so eine Eingangsmelodie gespielt, dann wird eingeblendet, was wir gesprochen haben, und dann gibt's noch eine Ausgangsmelodie, und dazu haben wir angelegt, in welchen Formaten der Podcast oder die Datei dann wohin gespeichert werden soll. Und die landet direkt im FTP-Verzeichnis unseres Podcast-Blogs. Und wir müssen dann nur noch hingehen und sagen, die Datei heißt so und so. Er guckt, gibt's die auf dem Server, und dann ist sie verlinkt und dann können wir schon veröffentlichen drücken.
Das bedeutet aber, dass die Auphonic-App im Gegensatz zu anderen Recording-Apps wie zum Beispiel Soundcloud oder Audioboo, die haben keine Plattform. Also ihr habt da nicht irgendwie Account und könnt es direkt bei Auphonic auch online stellen, sozusagen als Webpräsenz, sondern es werden Dateien erzeugt, die ihr jetzt nutzt.
Also es wird auch, glaube ich, auf Auphonic gespeichert, und wir können das da runterladen. Genau. Wir haben es auch immer noch auf dem Handy, aber es ist tatsächlich nicht so, dass die einen Player haben oder so. Der eigentliche Clou an Auphonic ist aus meiner Sicht auch gar nicht, dass die das wohin laden, das könnte man ja auch irgendwie anders regeln, sondern das Tolle ist, dass die auch so ein bisschen den Ton verbessern, und kann man verschiedene Filter einstellen oder aus den Voreinstellungen sagen, ja, so will ich das, und dann ist irgendwie so ein Knacken oder so, was man sonst vielleicht mit einem Handy ja doch mal irgendwie dabei hat, wird halt rausgefiltert. Also, dass die Qualität einfach ein bisschen verbessert wird, und haben wir gesagt, gut, wir brauchen gar nicht das Riesen-Equipment, wir wollen einfach mit dem, was wir quasi immer dabei haben, podcasten, und ja, so machen wir es halt mit unseren Handys.
Wie lang sind eure Podcasts, die ihr mit dem Handy macht?
Die Hoffnung ist immer, dass sie eigentlich nur 5 Minuten dauern, und manchmal landen wir dann doch bei 10 bis 15, aber länger eigentlich nicht. Nee, also wir machen ganz kurze Einheiten, sodass man unterwegs sich immer mal dran erinnern kann, was haben wir eigentlich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt, was muss ich eigentlich machen, wenn ich einen Notruf machen will, was mache ich eigentlich, wenn sich jemand den Kopf verletzt hat oder sowas in der Art.
Und das Handy, müsst ihr da irgendwas beachten? Also, dass ihr irgendwie das Handy so haltet, dass es nicht so viele Geräusche beim Halten macht? Oder wie nah ist die, wie ist der Abstand zum Mund? Also, wenn ihr sozusagen das so als Mikrofon benutzt?
Also, wir benutzen tatsächlich das letztendlich wie ein Mikrofon. Also, wir halten es nicht direkt auf, ja, so, weiß nicht, wie viel.
Ja, wir richten das vielleicht einfach so ein bisschen aus, ne? Also, das heißt, dass wir das Handy umdrehen, eben nicht so, dass man das Ohrteil oben hat, sondern das Mundteil, und richten das dann aus auf denjenigen, der gerade spricht, und dann reichen wir das so rum.
Und dann sind es so 10 Zentimeter, 20 Zentimeter, die man so normalerweise hält? Ja. Das ist eure Erfahrung.
Ja.
Ja, genau. Sowas. Ja. Würde ich sagen, ungefähr. Aber es macht keinen Riesenunterschied. Nee.
Gibt es irgendwie Dinge, wo man irgendwie ganz schnell irgendwie mal einen Fehler macht? Also wo euch auch schon mal was richtig daneben gegangen ist in diesem Setting quasi?
Also wir hatten das mal, dass wir wirklich uns was überlegt hatten, und dann gab es aber so einen blöden Versprecher oder irgendeinen Kreischer oder irgendwas, ich weiß nicht was. Da haben wir dann gesagt, okay, wir sollten das nochmal machen. So, ne? Also es gibt halt nicht die Möglichkeit, irgendwas rauszuschneiden oder so, sondern also
die Möglichkeit gäbe es ja, aber die Arbeit machen wir uns halt nicht. Wir finden ja, dass es an einem durchlaufen sollte.
Genau,
ne?
Genau.
Und dafür ist vielleicht wichtig, dass man, wenn man damit aufzeichnet, einfach sein Handy vom Funknetz nimmt, dass niemand anruft oder irgendwelche Push-Benachrichtigungen reinkommen. Und für uns dann der Flugmodus. Genau genommen müsste man vielleicht noch den Schlaf nehmen, wenn Flugmodus ist eigentlich auch ausreichend. Es hat noch nie jemand angerufen, während wir gepodcastet haben. Wir haben da bisher nicht drauf geachtet, aber müsste man wahrscheinlich machen.
Und wenn ihr jetzt sozusagen mal überlegt, dass zum Beispiel jemand in der Schule oder mit Jugendlichen sowas machen wollte, hättet ihr irgendeinen Tipp, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben wolltet?
Also das hatte ich auch schon überlegt, das an der Schule zu machen. Und da, ich mache parallel ja zu dem, dass wir hier dieses Podcast machen, mache ich gerade so eine ZQ-Medien. Zusatzqualifikation aktive Medienarbeit in Hamburg, Amelie, so eine Fortbildung. Und dort geht es darum, dass man eben auch mit Podcast oder mit Aufnahmen umgeht oder mit Klängen und Geräuschen. Und da finde ich es tatsächlich, glaube ich, mit Schülern fast angenehmer, dass sie die das Gefühl für Töne zu bearbeiten oder was man gerade reingesprochen hat, vielleicht noch einen Ton unterzulegen, nochmal Musik vielleicht nochmal rein und rauszuspielen. Also bevor ich mit Ihnen eine App angehen würde, würde ich, glaube ich, eher erstmal gucken, wie funktioniert sowas eigentlich. Also da würde ich wieder auf so ein freies Ding gehen wie Audacity meinetwegen oder so. Also so ein Tonbearbeitungsmöglichkeit am PC.
Ich würde das nicht machen.
Doch, würde ich machen. Damit sie überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, was ist eine Höhe, was ist eine Tiefe. So, aber da sind wir uns, glaube ich, auch ein bisschen uneinig. Aber man könnte das machen und es würde auch reichen, wenn ich das habe. Und dann, also das Schöne an Auphonic ist tatsächlich auch, du kannst mehrere unterschiedliche Dinge einspielen und kannst sagen, das ist jetzt immer EH, das geht auf den Kanal und dann kannst
also diese Presets, ne?
Du kannst mehrere Presets anlegen und du kannst jetzt auch sagen, für die Schule oder für meine Klasse 1 nehme ich jetzt die und das Preset und dann nehme ich noch parallel für Klasse 2 ein anderes. Also du kannst da so viele Presets anlegen, wie du möchtest, das ist ganz schön.
Also wenn man sozusagen eher Interesse hat, schnell an ein Ergebnis zu kommen, ist zum Beispiel vielleicht das Aufnehmen mit Auphonic ganz interessant.
Ja.
Weil man sehr schnell etwas hinten raus hat. Mhm. Wenn es eher darauf ankommt, dass man auch erkennt, wie die Töne entstehen, wie das bearbeitet wird, wäre vielleicht durchaus auch eine andere App oder auch Auphonic gut. Und man nimmt dann die Datei, die man vielleicht auch mit dem Handy durchaus aufnimmt und bearbeitet sie mit einem Soundprogramm am Computer oder Tablet.
Ja.
Obwohl ich gar nicht weiß, ob Audacity irgendwie am Tablet nutzbar wäre.
Es gibt ja diese Sprachenmemos oder wie das Ding heißt hier, auch diese ganz normale App, die glaube ich schon... wenn man so ein Ding kauft, schon direkt drauf ist. Das ist auch super. Also die Klangqualität ist echt gut. Das hat mich wirklich überrascht auch.
Ja, das Problem ist halt, wenn du es mit der normalen Voice Recorder oder wie auch immer diese App da heißt auf dem iPhone, wenn du es damit aufnimmst, dann hast du halt das Problem, du musst es irgendwie noch wieder ins Netz kriegen.
Ja.
Und das ist gerade bei größeren Dateien ein bisschen nervig. Und deswegen glaube ich halt, ist Auphonic ganz gut, wenn man schon weiß, wo das irgendwann veröffentlicht werden soll, dass man das einmal einrichtet und dann hat man diesen Stress einfach nicht wieder. Und ich finde auch wirklich bei Auphonic ganz nett dieses Intro-Melodie anlegen, Outro-Melodie anlegen und dann baut er das davor. Man hat jetzt kein Crossfade oder keinen Übergang so, aber das ist nicht so dramatisch. Mhm. Toll ist halt, dass es einfach direkt zum Beispiel in die Dropbox oder auf den FTP-Server geladen wird. Und man eigentlich ja diese Einstellung genau einmal macht und sich dann alle Folgen irgendwie ähnlich anhören. Und man könnte zum Beispiel 10 Schülergruppen losschicken. Die kriegen alle die gleichen Zugangsdaten für Auphonic, können dann ihre Presets anlegen, können es vor dem Veröffentlichen auch nochmal hören und können dann sagen, mit den Zugangsdaten sagen, und jetzt lade ich es hoch und man hat dann alles irgendwie auf dem FTP-Server und kann dann die verschiedenen Podcast-Episoden daraus generieren.
Bedarf natürlich ein Lehrer oder eine Lehrerin, die sozusagen auch mit diesem Rahmen von dem FTP-Server und dem Blog und alles auskennt. Also
genau,
sozusagen, das brauchst du halt.
Für einen Podcast ja schon irgendwie.
Ja.
Also man könnte, ich habe mich damit das nicht beschäftigt, man könnte wahrscheinlich auch sagen, lade das zu irgendeiner Plattform, also möglicherweise auch zu SoundCloud hoch, wo dann der Kram nicht mehr passiert. Man muss es halt einmal einstellen.
Genau. Aber das ist ja schon mal ganz schön, also im Grunde, dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Also man hat hier die Version für relativ schnell, tolles Produkt, schnell gemacht und irgendwie wirkt schon mal ganz gut. Oder man kann natürlich auch einfach die Tondatei nehmen und dann nochmal selber an einem Soundprogramm rumprobieren, ausprobieren, mit Tonhöhen arbeiten. Und da ist doch viel schon mal an Potenzial für Lehrer, für Schüler und Schülerinnen auch da.
Auf jeden Fall.
Ja, dann danke ich mich doch mal für die Infos, die ihr mir hier heute gegeben habt und vielleicht anderen auch. Und ich wünsche euch noch ein schönes Rest-Edu-Camp. Und wenn ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe, ist der Ralf doch auch irgendwie schon so im Orga-Team mit Hatting oder
nicht? Ja, ich habe auch sowas gehört.
Ja, dann quasi bist du ja fast so die Staffelübergabe hier für Hatting.
Ja, ein Hinweis vielleicht noch, wer sich mal anhören möchte, wie sich so eine Auphonic-Aufnahme anhört, darf sich gerne zu unseren bisher noch sehr spärlichen Hörern gesellen und unter erstehilfetipps.net einfach mal sich anhört, wie sich so ein Erste-Hilfe-Podcast mit Auphonic anhört.
Ich unterstütze die Werbung sogar noch, dass ein Link gibt es dann unten auch beim hier im Player.
Sehr verrückt.
Also, Dankeschön.
Mit gerne. Tschüss.
Tschüss.
So. Hallo, wir sind jetzt bei der letzten Aufnahme beim offenen Podcast-Studio und ich habe hier Florian Borns bei mir, F. Borns auf Twitter. Und aktiv ist er bei den digitalen Helden und wahrscheinlich bei 100 anderen wunderschönen Sachen auch noch. Und er war auch hier das Wochenende und den Freitag auf dem EduCamp Frankfurt. Ihr hattet am Freitag schon diesen ersten Tag, der ja so hieß Schule at Zukunft, oder Zukunft at Schule, gell?
Schule at Zukunft, EduCamp meets Schule at Zukunft.
Genau, hattet ihr ein EduHack. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt und was ein EduHack überhaupt ist?
Ja, gerne. Wir haben uns zunächst erstmal im Plenum getroffen und haben zwei Bildungsprojekte vorgestellt, die hier in Frankfurt Rhein-Main-Gebiet aktiv sind. Also einmal wir mit Digitale Helden. Das ist ein Peer-Education-Programm zur Prävention von Cybermobbing. Und dann gab es noch eins zum iPad-Klassen. Und dann kamen alle danach zusammen, um ein Edu-Hack zu machen. Es gab insgesamt, glaube ich, 5 Edu-Hacks. Eins für smarte Hacks im Klassenzimmer, eins zu App-Quizzes und noch einige andere. Die Idee ist, dass man digitale Tools verwendet, um sie dann für Bildungszwecke neu umzuformatieren, zu konzeptionieren, zu gucken, was kann man damit für meine Zwecke machen. Und das haben wir auch getan. Wir haben das Thema Quizze genommen, weil wir sagen, wenn Schüler mit Schülern lernen, dann ist so ein Quizformat ein guter Einstieg, weil das spielerisch ist, weil man erstmal ein bisschen Wissen abfragt, weil man aber auch vielleicht sogar Wissen dann nochmal neu generieren kann. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt. Und da gibt es mehrere App-Baukästen. In unserer Session ging es dann, haben wir kurz Cleverlies vorgestellt. Das ist ein schöner App-Baukasten, wo man Web-Apps mitmachen kann. Leider gibt es aktuell noch nicht die Möglichkeit, dass man eine native App, die dann so direkt auf dem Smartphone landet, auch mit, also ein Quiz hat, was dadurch entsteht, sondern es entsteht eine Internet-URL, mit der man dann arbeiten kann. Aber auch schon mal sehr gut. Dann haben wir uns aber über Alternativen unterhalten und Learning-Apps unter anderem dann getestet. Dann hat einer Quizze zum Thema Englisch gemacht und Gregory hat was erstellt zum Thema EduCamp. Wann war das letzte EduCamp? Welche EduCamper erkennst du hier? Ordne ihnen die Twitter-Namen zu und solche Dinge. Also hat erstmal die Funktionalitäten ausprobiert. Also Learning Apps ist wirklich ein schönes Tool. Und ja, dann haben wir, ich war noch mit ein paar anderen zusammen, wir haben YouTube-Videos so formatiert, dass wir Fragen dort einbauen können. Das Tool dazu nennt sich EduCannon. Man definiert also dann ab 1 Minute 30 Stopp. Hier muss ich eine Frage einfügen und dann kann man Multiple-Choice-mäßig kann der Nutzer dann eben sagen, ja, die Antwort A ist richtig und dann muss man weitermachen und dann geht das YouTube wieder auch weiter. Und das finde ich eine tolle Sache, dass man also ein YouTube-Video nicht nur konsumiert und Flip Classroom-Prinzipien dazu anwendet, sondern da eben auch Fragen oder Reflexionen dann für eine kommende Session, für einen Klassenbesuch dann eben nutzt. Das heißt, aus dem 3-Minuten-Video werden noch 3 Fragen eingefügt und die Fragen beziehen sich als sozusagen eine Vorbereitung für den kommenden Unterricht. Und das ist toll für Lehrer, direkt einsetzbar. Man kann das sehr gut mit Screencasts machen, mit eigenen Präsentationen. Das ist also ein Edu-Hack. Und wir haben sogar den großen, nicht ein Bembel, sondern es gab einen Applaus am Schluss, wurden alle Projekte vorgestellt. Und unser Edu-Hack hat dann relativ viel Applaus bekommen. Wir haben ein Appleboy-Glas bekommen mit einem schönen Appleboy-Bonbon. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja, aber ja. Appleboy-Bonbon, super.
Frankfurt steckt voller Überraschungen.
So viel zum Edu-Hack.
Und dann gab es ja noch die 2 Tage EduCamp. Du bist ja quasi hier, wir sind ja am Ende des EduCamp, wird schon aufgeräumt um uns herum, verwandelt sich alles wieder zurück in die Freiherr von Steinschule, wie sie sozusagen noch auf Freitagvormittag war. Was sind Sessions oder Begegnungen, die für dich jetzt besonders wertvoll waren am Wochenende, wo du sagst, ach, das war ja irgendwie gut gewesen, also das nehme ich mit?
Vor allem habe ich mich mit vielen neuen Leuten kennengelernt, also vor allem jetzt zum Beispiel der Medienberater, mit dem saß ich schon in der Edu-Hack-Sessions und wir haben uns dann immer wieder in verschiedenen Sessions gesehen und ja, dadurch entsteht einfach eine Beziehung und Lernen ist Beziehung. Ja, also ich bin ja hier als Selbstlerner und das finde ich ganz wichtig. Also nicht nur den Themen zu folgen, sondern vor allem auch mal Personen und die dann nochmal, der bietet jetzt eine Session an, dann gehe ich doch mal rein, was er dazu sagt. Er hat dann nämlich was zu Medienbildungskonzepten in Schulen gemacht, fand ich ganz spannend. Was nehme ich mit? Vor allem nochmal, dass man WordPress eben auch als soziales Netzwerk nutzen kann, nicht nur als Blog, sondern dass man mit Schülern da aktiv arbeiten kann, zum Beispiel mit diesem Plugin BuddyPress, was ich jetzt demnächst mal ausprobieren möchte, um es auch als E-Portfolio zu benutzen und Kommentarfunktion, sozialer Austausch in Schule, in Schulprojekten umzusetzen. Unter anderem vielleicht bei den digitalen Helden, wir müssen jetzt mal gucken, wir haben ja Mahara aktuell im Einsatz und das ist auch ein gutes Tool, aber es ist ein bisschen schwierig, aufwendig, sich da einzufinden. Und bei WordPress habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht schneller geht. Mal sehen. Also weil vielleicht auch schon einige Schüler das auch schon kennen oder auch die Art, wie es so designt ist, es ist ja sehr intuitiv nutzbar. Und ja, da insofern wieder mit viel Inspiration gehe ich hier raus aus dem EduCamp. Das ist immer das Schöne, dass man nochmal sieht, so hey, es gibt auch andere Leute, die echt strugglen im Alltag und irgendwie ja dieses digitale Medienbildungsding nach vorne zu bringen, das ist ja auch eine Herausforderung oder mal eine Berufung. Und dass man da irgendwie Gleichgesinnte hat, das ist irgendwie auch immer ganz schön.
Dann im Gleichgesinnten wünschen und grüßen dann sagen wir adieu zum EduCamp. Danke, dass du vorbeigekommen bist und mit mir kurz auch nochmal über das EduCamp gesprochen hast. Das war jetzt die letzte Aufnahme. Mit dir geht es auf einer Podcast-Studie für das EduCamp zu Ende und ich bedanke mich tatsächlich für das nette Gespräch.
Ja, Tine, dir auch. Danke fürs Zeigen, wie ein Podcast genau funktioniert und natürlich auch für das Gespräch.
Ja, schön. Tschüss.
Danke, ciao.
So, das war's jetzt vom EduCamp in Frankfurt. Nach dem EduCamp ist auch immer vor dem EduCamp. Nach Frankfurt kommt Hattingen, dort im Bildungszentrum. Und dort wird das EduCamp tatsächlich Camp, denn das Bildungszentrum hat auch Zimmer. Und man kann tatsächlich 2 Tage lang mit lauter Bildungsmenschen zusammensitzen, zusammen quatschen, sich Dinge zusammen anschauen, planen, umsetzen. Das wird bestimmt eine Menge Spaß und Kreativität bringen. Das Wochenende in Frankfurt war großartig und ich bedanke mich auch bei all den Menschen, die vorbeigekommen sind bei uns und die auch uns mit ihren Ideen und Inhalten bereichert haben und die einfach neugierig waren, um das Podcasten einfach mal auszuprobieren.